Predigt 27. Lasst uns an den Herrn der Auferstehung glauben und ihm nachfolgen. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 1 bis 58. Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet, durch welches ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Worte festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Sei ich es nun, seien es jene, also predigen wir, und also habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten auferweckt sei, wie sagen etliche unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, aber auch euer Glaube vergeblich. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir in Bezug auf Gott gezeugt haben, dass er den Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube eitel. Ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christo entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christum Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling, Christus, sodann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben, wird alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott alles in allem sei. Was werden sonst die tun, die für die Toten getauft werden, wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden? Warum werden sie auch für sie getauft? Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich bei eurem Rühmen, das ich habe in Christo Jesu, unserem Herrn. Wenn ich, nach Menschenweise zu reden, mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir, wenn Tote nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Lasst euch nicht verführen. Böser Verkehr verdirbt gute Sitten. Werdet rechtschaffen, nüchtern und sündiget nicht, denn etliche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich's euch. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leibe kommen sie? Tor, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem der anderen Samen. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und einem jeden der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen, und ein anderes das Fleisch des Viehes, und ein anderes das der Vögel, und ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber eine andere ist die Herrlichkeit der himmlischen, eine andere die der irdischen, eine andere die Herrlichkeit der Sonne, und eine andere die Herrlichkeit des Mondes, und eine andere die Herrlichkeit der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit. Also ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft, es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, ward eine lebendige Seele, der letzte Adam ein lebendig machender Geist. Aber das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistige. Der erste Mensch ist von der Erde, von Staub, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der von Staub ist, so sind auch die, welche von Staub sind, und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, auch die Verwesung, nicht die Unverweslichkeit ererbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend in dem Werke des Herrn, da ihr wisset, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Auferstehungssonntag an einem Frühlingstag. Ist es Ihnen wohl ergangen? Es ist lange her, seit ich Sie gesehen habe. Das Wetter wird allmählich frühlingshaft. Wenn der Frühling kommt, ist es gut, dass der Leib nicht erstarrt, und es ist gut, dass alle Dinge in Bewegung geraten. Jedenfalls wird die Natur schön und erneuert unsere Herzen. Heute ist Auferstehungssonntag. Darum haben wir alle gemeinsam das 15. Kapitel des Korintherbriefes, das Kapitel der Auferstehung, gelesen. Es ist das Wort über die Auferstehung, das der Apostel Paulus glaubte, und es ist das Wort, das Gott zu uns spricht. Heute wollen wir, während wir das ganze 15. Kapitel in der Art einer Bibelbetrachtung bezeugen, gemeinsam über die Auferstehung Jesu nachsinnen. Das vom Apostel Paulus verkündigte Evangelium und der Glaube, Verse 1 bis 11. Vers 1: Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet. Dies ist das Wort, das der Apostel Paulus zur korinthischen Gemeinde sprach. Die korinthische Gemeinde ist eine Gemeinde, die auf dem vom Apostel Paulus verkündigten Evangelium des Wassers und des Geistes steht. Vers 2: Durch welches ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Worte festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Denen, die das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubten, gibt der Herr die Errettung und gibt ewiges Leben und Segen. In den Versen 3 bis 8 war der Glaube des Apostels Paulus ein Glaube, der das Wort Gottes treu glaubte. Es ist der Glaube, der glaubt, dass der allmächtige Gott diese Welt durch Jesus Christus schuf und erschuf, und dass er, als der Stammvater der Menschheit sündigte, von Gott wegzugehen kam und verloren gehen sollte, selbst menschliches Fleisch anlegte und auf diese Erde geboren wurde. Auch ist es der Glaube, der glaubt, dass er, um die Sünden der Menschheit ein für allemal auf sich zu nehmen, die Taufe empfing, um die Sünden auf sich zu nehmen, die Sünden der Welt trug, gekreuzigt wurde und starb, in 3 Tagen auferstand und zur Rechten des Thrones Gottes sitzt. Dies ist der Glaube, der nach den Schriften und nach dem Wort Gottes glaubt. Vers 9. Denn ich bin der geringste der Apostel. Der Apostel Paulus glaubte an das Judentum. Er war einer, der die Gemeinde Gottes verfolgt hatte. Darum sagte er, er sei zu unzulänglich, um ein von Gott Gesandter genannt zu werden. Doch nachdem er von Jesus erfahren hatte, kehrte der Apostel Paulus um, glaubte völlig, bezeugte dieses Evangelium völlig und wurde ein Knecht Gottes. Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Dass der Apostel Paulus ein kostbarer Knecht Gottes wurde, war ganz und gar die Gnade Gottes, weil Gott ihm die Gnade der Errettung gab, ihm das Amt gab, das Werk Gottes zu tun und ihm die Gelegenheit gab, viel Arbeit und Opfer für das Evangelium zu leisten. Wenn es keine Auferstehung gibt, ist auch der Glaube vergeblich. Verse 12 bis 19. Verse 12 bis 13. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten auferweckt sei, wie sagen etliche unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Innerhalb der korinthischen Gemeinde gab es solche, die nicht den Glauben hatten, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Dieser Ausspruch, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt, bedeutet, dass es einfach damit geendet hätte, dass Jesus auf diese Erde kam, von Johannes dem Täufer die Taufe empfing, um die Sünden der Menschheit ein für allemal auf sich zu nehmen, die Sünden der Welt trug, gekreuzigt wurde, Blut vergoss und starb und im Grab eingeschlossen wurde. Dass der Herr auferstand, war dazu, auch ihnen und mir die Auferstehung zu geben. Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, aber auch euer Glaube vergeblich. Die Auferstehung ist überaus wichtig. Der Glaube, der an Jesus Christus glaubt, glaubt an Jesus Christus, um von allen Sünden, Flüchen, Schwachheiten, vom Tod, von allen Schmerzen und von der Knechtschaft Satans, des Teufels befreit zu werden, um wieder zu leben und um herrlich zu leben. Der Herr sprach so: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin der Gott der Auferstehung. Was unterscheidet die Religionen der Welt vom Christentum? Bei den Religionen der Welt ist es zu Ende, wenn man isst, lebt und stirbt. Doch das Christentum ist nicht so. Gott schuf die Menschen als Wesen, die ewig leben können. Doch da Satan, der Teufel, sich dazwischen einmischte und sie dazu brachte, sich Gott zu widersetzen und nicht zu glauben, kam der Stammvater der Menschheit dazu, sich von Gott zu entfernen. Und deswegen kam die Sünde über sie und all dieser Schmerz suchte sie heim. Doch unser Herr kam auf diese Erde und er rettete uns. Wenn es für uns keine Auferstehung gibt, ist es nichts. Wenn es für die, die an Jesus glauben, keine Auferstehung gibt, besteht keine Notwendigkeit, denen, die nicht an Jesus glauben, das Evangelium des Wassers und des Geistes zu verkündigen. Darum verkündigt der Mensch, der an Jesus glaubt, dass Jesus Christus, der auf diese Erde kam, von Johannes dem Täufer die Taufe empfing, gekreuzigt wurde, starb, von den Toten auferstand und uns vollständig errettete. Das war dazu, die Seele jenes Menschen, wenn sie tot war, durch das Evangelium wieder lebendig zu machen und das Fleisch jenes Menschen durch Gott aus dem Tod wieder neues Leben gewinnen zu lassen. Vers 19. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christum Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Wenn wir Christen sagen, dass das Leben in dieser Welt alles sei, so sind wir wahrhaft bedauernswerte Menschen. Es bedeutet, dass gerade dann, wenn wir kaum herangewachsen sind, ein wenig zu erkennen beginnen, reif werden und das Gefühl haben, das Leben sei einigermaßen lebbar, die Krankheit uns heimsucht und wir durch Geburt, Altern, Krankheit und Tod sterben. Wenn wir das Gefühl haben, etwas vom Leben zu wissen, das aber das Ende ist, so sind wir bedauernswerte Menschen. Für die Heiligen gibt es Auferstehung, Entrückung und das tausendjährige Reich, Verse 20 bis 28. Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Jesus kam auf diese Erde, empfing die Taufe und starb am Kreuz und nahm dadurch die Sünden der Welt vollständig hinweg. Für Sie und mich, die das glauben, stand Jesus von den Toten auf und wurde der Erstling der Entschlafenen. Die Entschlafenen bezeichnen Menschen, die starben, während sie an Jesus glaubten. Weil der Herr zuerst lebendig wurde, wird der allmächtige Herr und Gott auch die, die an Jesus glauben, zur rechten Zeit wieder lebendig machen. Verse 22 bis 24. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling, Christus. Sodann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft, dann das Ende. Paulus spricht hier von drei Dingen. Der Erstling, der Auferstehung, ist Jesus Christus. Zweitens wird die Auferstehung vollbracht, wenn der Herr wieder auf diese Erde kommt, das heißt, wenn er kommt, um die Gerechten in das tausendjährige Reich zu nehmen. Dies ist die Teilnahme an der ersten Auferstehung. Was ist es, das Gott für uns geplant hat? Ein Mensch wird auf dieser Erde geboren, glaubt an Jesus Christus, empfängt die Wegnahme aller Sünden, die Austilgung aller Sünden und wird ein Heiliger. Wenn jener Heilige lebt und aus der Welt scheidet, bevor der Herr kommt, so nennt man das Entschlafen. Der Herr wird am letzten Tag kommen und ihn wieder lebendig machen. Der Zweck, ihn lebendig zu machen, ist, ihn im tausendjährigen Reich als König wirken zu lassen und ihn darüber hinaus als Gottes Kind im neuen Himmel und auf der neuen Erde ein Leben des ewigen Lebens genießen zu lassen. Für die Heiligen gibt es Auferstehung, es gibt Entrückung und es gibt ein Reich, in dem sie tausend Jahre lang als Könige wirken. Dies ist es, was Gott allein den Heiligen gewährt hat. Ein Leben, in dem man im neuen Himmel und auf der neuen Erde als König wirkt und ewig mit Gott zusammenlebt, weil es das gibt, ist der Heilige niemals ein bedauernswerter Mensch. Der Grund, weshalb ein Leben des täglichen Sterbens möglich ist, Verse 29 bis 34. Vers 31. Täglich sterbe ich bei eurem Rühmen, das ich habe, in Christo Jesu, unserem Herrn. Was der Apostel Paulus sagt, ist, dass er die Auferstehung gerade jetzt im Sinn behält. Er spricht von einem Leben, in dem man die Vergnügungen dieser gegenwärtigen Welt ablegt, während man auf die Wiederbelebung seines Leibes, die Entrückung, das tausendjährige Reich und den neuen Himmel und die neue Erde vorausblickt. Vers 32. Wenn Tote nicht auferweckt werden, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Wenn die Auferstehung, die Entrückung, das tausendjährige Reich und der neue Himmel und die neue Erde nicht auf den Apostel Paulus gewartet hätten, hätte er nicht so viel gearbeitet, um das Evangelium des Wassers und des Geistes zu verkündigen. Weil er glaubte, dass all diese Dinge den Heiligen gegeben werden, übte er im Glauben über alles in dieser Welt Selbstbeherrschung und verkündigte den Menschen das Evangelium. Bei Ihnen und mir ist es ebenso. Es gibt so viel Werk Gottes und es gibt so viel Arbeit, die in aller Welt zu tun ist. Weil es noch viele Menschen gibt, die die Wegnahme der Sünden nicht empfangen haben, dienen wir dem Evangelium bis hin dazu, alles in dieser Welt abzulegen. Was für ein Leib ist der Auferstehungsleib? Verse 35 bis 46. Verse 35 bis 38. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leibe kommen sie? Tor. Was du sähst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du sähst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem der anderen Samen. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und einem jeden der Samen seinen eigenen Leib. Jeder Same hat eine Gestalt. Wenn man Weizen sät, kommt Weizen auf, und wenn man Gerste sät, kommt Gerste auf. Wenn auf diese Weise ein gerechter Mensch auf dieser Erde lebt, an die Taufe Jesu und das Blut des Kreuzes glaubt, jenes kostbare Evangelium in seinem Herzen annimmt und lebt, bis sein Fleisch stirbt, so wird er, wenn Gott auf diese Erde kommt und uns wieder lebendig macht, mit einem geistigen Leib auferstehen, der mit Gott zusammen leben kann. Was geschieht dann mit dem Fleisch eines Sünders? Er verwandelt es in einen unsterblichen Leib, der die Strafe der Hölle ertragen kann. Es bedeutet, dass er sie mit einem solchen Leib leben lässt, der in die Hölle eingeht, all jene Qual erträgt und absolut niemals stirbt. Verse 49 bis 50. Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit ererbt. Gerade jetzt ist dieses Fleisch kein geistiger Leib. Es bedeutet, dass dieses Fleisch stirbt und Gott uns danach mit einem geistigen Leib wieder lebendig macht. Die letzte Posaune und die Verwandlung. Verse 51 bis 57. Verse 51 bis 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Hier ist von dem Posaunenton die Rede. Verwandelt zu werden bedeutet, dass das Fleisch eines wiedergeborenen Menschen sich in einen solchen Leib verwandelt, der mit Gott zusammen leben kann. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 53. Es bedeutet, dass Gott unseren leiblichen Körper wieder lebendig machen wird, als einen Leib, der nun niemals wieder stirbt und niemals krank wird. Gerade wie wir das Evangelium glaubten, müssen wir dieses Wort glauben. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 55 bis 56. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Doch unser Herr kam auf diese Erde, empfing für uns die Taufe und starb, indem er am Kreuz die Strafe für die Sünde auf sich nahm, für uns, und stand von den Toten auf, um unser ewiger Erretter zu werden. An jenen Herrn glauben wir. Lassen Sie sich nicht erschüttern und eifern Sie im Werk des Herrn. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend in dem Werke des Herrn, da ihr wisset, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 57 bis 58. Heute ist Auferstehungssonntag. Gott hat gesagt, dass er Sie und mich, die wir durch den Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes wiedergeboren sind, wieder lebendig machen wird. Wir müssen daran denken, es glauben und weiterleben. Der Herr hat nicht nur einen solchen Plan, sondern er erfüllt ihn auch tatsächlich genauso, wie er ist. Er lässt uns an der ersten Auferstehung teilnehmen. Es ist eine wahrhaft erstaunliche Gnade. Ich danke aufrichtig der Gnade Gottes, die uns neues Leben gibt.